Der PFAA Jubiläumspodcast, powered by WePodit. Willkommen zu unserer Jubiläumspodcast-Serie des PFAA. Ich freue mich ganz besonders auf das heutige Gespräch, denn ich habe eine echte PR-Legende zu Gast bei mir. Mein Name ist Ingrid Gogel, ich bin Präsidentin des PFAA und heute sitzt mir gegenüber Franz Bogner, der PFAA-Präsident war von 1980 bis 1990 und nicht nur das, er ist auch wirklich eine Legende in der gesamten PR und hat auch die Wissenschaft hier maßgeblich mit beeinflusst und unseren Verband auch maßgeblich gestaltet. Lieber Franz, schön, dass du da bist.
Schönen guten Tag.
Starten wir gleich rein ins Gespräch. Franz, erinnerst du dich an dein erstes Jahr als PFAA-Präsident? Was waren da die ersten Gedanken, die ersten Momente?
Naja, du musst sehen, damals war PR ein Begriff, den fast niemand gekannt hat. Die Gründungsväter waren 4 Personen. Ich bin ein bisschen später, erst ein paar Jahre später dazugekommen. Es war vor mir schon ein Präsident und es war ein Verein, ein kleiner Mini-Verein. Und daher waren die ersten Gedanken natürlich, aus dem einen Verband zu machen. Ich habe dann auch relativ bald das in Verband umgetauft oder umbenannt. Und worauf ich heute noch stolz bin, dass ich damals schon Kommunikationsfachleute in Subline, haben wir heute noch drinnen. Das könnte man auch noch verstärken, wenn du willst. Das wäre ganz interessant. Und es waren keine Ressourcen da. Die Renate Skoff war Generalsekretärin, ich war Präsident und zu zweit haben wir das Ganze geschupft. Sie hat den internen Bereich, ich den externen Bereich und in den ersten Jahren mussten wir natürlich einmal erklären vielen Leuten, was man unter Public Relations versteht. Vor allem, was die Beziehungen und die Unterschiede zu Marketing und Werbung sind. Das war überhaupt kein Thema. Die Leute haben nicht gewusst, den Unterschied, dass eben PR gesellschaftspolitisch orientiert ist, PR wirtschaftspolitisch, wirtschaftsökonomisch. Das war Herkulesaufgabe. Und dann sind eben die ersten Aktivitäten, Verbandsgründung, dann der Staatspreis und vor allem dann der Schritt in die Wissenschaft, weil klar war, dass wir ein Fundament brauchen, auf dem dieser Beruf ausgeübt werden kann. Und da ist ein Fundament natürlich die wissenschaftliche Basis. Und am Anfang waren ja die Mitglieder der Meinung, sie wollen das freiberuflich machen, nicht als Kammermitglieder. Mhm. Und daher habe ich dann versucht, das umzusetzen mit Hilfe von Günter Nenning, der war damals Journalistengewerkschaftspräsident, der hat mir geschrieben, ja, PR ist sowas Ähnliches wie Journalismus und was ja nicht ganz falsch ist. Und ja, mit dem bin ich zum damaligen Minister Steger gegangen und der wollte das auch aus der Gewerbeordnung herausnehmen, so wie die Ärzte oder die Rechtsanwälte und so als freien Beruf. Der ist aber dann eliminiert worden politisch von irgendjemand und leider, oder es ist dann nicht dazu gekommen. So. Also dann war PR-Tag natürlich eine der ersten Aktivitäten, Wissenschaftspreis und dann natürlich die Mitgliedergewinnung. Wir haben innerhalb von ein paar Jahren ein paar hundert Mitglieder gehabt. Also ja, und die ersten damals, wie ich das übernommen habe, hatte ich schon die allerersten PR-Seminare, sowas hat's ja nicht gegeben im Schloss Herrnstein für Top-Manager. So bin ich eingestiegen. Ich habe es ja nicht studiert, ich habe ja Wirtschaft studiert gehabt, ne?
Weißt du noch, weil du gesagt hast, da kamen dann die ersten Mitglieder, weißt du denn noch, wer das erste Mitglied im wirklich PR-Verband dann war?
Na, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass vom damaligen Vorstand, ich glaube, fast alle nicht mehr unter uns sind. Mhm. Ich glaube, einer, der im Vorstand vor mir war, war der Buttner. Ich glaube, den gibt's noch in Pension. Er war dann in der Werbung sehr stark. Renate Skoff ist vor relativ kurzer Zeit verstorben. Aber wer erstes Mitglied wurde, weiß ich nicht.
Also wir sind auf jeden Fall sehr, sehr froh, lieber Franz, dass du auch so aktiv noch am Verbandsgeschehen teilhast, ja, und dass auch ich dich als Sparringpartner immer wieder da auf dich zugreifen kann. Das freut mich sehr, ja. Also ich schätze unsere Diskussionen wirklich sehr und auch, weil ich ja weiß, dass die PR-Welt in den 80ern eine andere war als heute. Vielleicht magst du da mal ein bisschen noch aus dem Nähkästchen plaudern, so in deiner Zeit als Präsident. Jetzt hast du gesagt, hast du viele wirklich sehr, sehr wichtige Dinge für den Verband auf den Weg gebracht, die wir heute so auch noch leben und die Wissenschaft mit beeinflusst. Aber jetzt so von den ernsten Themen weg, gab es irgendwas völlig Skurriles oder auch ganz Unerwartetes, das du erlebt hast in dieser Zeit?
Das gab's, kann ich auch ein bisschen was erzählen, aber so ganz anders ist die PR heute nicht als damals. Die Grundlagen sind nach wie vor, die Prinzipien sind die gleichen, die ethischen Normen sind die gleichen, die Instrumente. Social Media hat's nicht gegeben, wir haben noch Presseaussendungen mit Fernschreiber gemacht und solche Sachen. Also das, die Tools haben sich wesentlich verändert und daher auch die Arbeitsweise zum großen Teil. Aber die Grundsätze, die Zielsetzung, Vertrauen, Verständnis als Basis für eine Tätigkeit als Unternehmer oder als Non-Profit oder was, sind gleich geblieben. Und auch die Ausrichtung im Verhältnis zu anderen Kommunikationsdisziplinen, das ist, hat sich nichts geändert. Es sind neue dazugekommen. Denk einmal an Litigation Management zum Beispiel oder Litigation PR. Es sind Lobbying und andere Dinge. Aber im Wesentlichen, die Denke, die DNA ist eigentlich gleich geblieben. Ja, es sind viele Dinge passiert, die heute gesehen ganz, ganz vielleicht lustig sind. Also ich habe das eh schon da und dort erzählt. Also zum Beispiel die Schaffung des Staatspreises für Public Relations. Es hat schon gegeben einen Werbestaatspreis damals. Und ich habe gesagt, also das ist schlecht. Damals war ein gewisser Minister Stavebacher, hat das Ministerium geführt. Ich bin zu ihm gegangen, ich bin damals sehr auf die Leute sehr zugegangen.
Ja, nicht auch nur heute damals noch. Oder heute, ja,
genau. Und habe gesagt, Herr Bundesminister, wir brauchen einen Staatspreis für PR. Er hat gesagt, wozu brauchen wir das, was ist das? Habe ich es ihm erklärt, ungefähr. Aha, hat er gesagt. Dann hat er gesagt, na gut, also, wenn es uns nichts kostet im Ministerium und wenn ihr die Arbeit macht, verleihe ich den Preis, mache ich. Und seitdem, damals gibt's den Staatspreis. Und das ähnlich war es mit der Etablierung an den Universitäten und Fachhochschulen. Also eine der ersten Dinge war am Institut für Publizistik, wo wir ja vor wenigen Jahren eine Stiftungsprofessur für PR geschafft haben, finanziert auch haben durch den Wissenschaftlichen Senat. Und ich ging damals zum Professor Langenbucher, der kam neu aus Deutschland, war Journalismusprofessor eigentlich und habe gesagt, wollen Sie Ihr Aktionsradius nicht erweitern, Fach Public Relations, hat er gesagt, Herr Bogner, was ist das? Ich habe es ihm erklärt, er war clever und hat sofort begriffen, das ist was und hat gemacht im Normalstudium eine Linie Vorlesungen und dann später haben wir den Universitätslehrgang, den es leider nicht mehr gibt, der wirklich hunderte oder tausende Top-Leute, die heute zum Teil tolle Funktionen ausüben, hat der Lehrgang hervorgebracht. Ja, oder ich habe ja auch noch die Väter der PR gekannt, der Edward Bernays, also der Neffe von Sigmund Freud, der in Amerika gelebt hat, war ja der Gründer eigentlich der PR, sagt man heute. Und der ist 101 Jahre alt geworden oder 102, weiß nicht. Und zum 100. Geburtstag habe ich ihn eingeladen nach Wien zu einem unserem PR-Tag und er hat geschrieben, er kann nicht kommen, but my doctor is a fool, he doesn't allow it. Solche Sachen. Auch den Albert Oeckel habe ich oft getroffen. Der war im deutschsprachigen Raum das Standardwerk PR-Praxis ist Oeckel. Ist auch heute, finde ich, in den Grundzügen noch aktuell. Habe ich auch gut gekannt. Ja, was war noch lustig?
Also ich freue mich total, dass du jetzt auch diese Geschichten hier erzählst, weil du das ja auch immer wieder mal auf Veranstaltungen erzählst und wir jetzt froh sind, dass wir das hier aufnehmen können und für die Nachwelt aufzeichnen können. Aber vielleicht gibt's irgendeine Geschichte. Und jetzt, Franz, wir haben die Once-in-a-Lifetime-Chance. Gibt's eine Geschichte, die du noch nie öffentlich erzählt hast, die du uns jetzt ganz exklusiv erzählen möchte?
Ich habe eigentlich da nie Geheimnisse gehabt. Wie man alles öffentlich erzählt, da fällt, was ich noch nie erzählt hätte, fällt mir nichts ein. Außer, dass wir halt damals, man muss sich vorstellen, der Verband war auch schon damals sehr viel Arbeit. Und für die SKOF und für mich war das ein Halbtagsjob. Ich musste in meinem Hauptberuf und mein Präsidium das okay haben, dass ich quasi das machen kann. Mhm. Und sonst kann es ja Probleme geben. Naja, also...
Erzähl vielleicht mal vom ersten PR-Gschnaas, weil das ist eine Geschichte, das ist mir, Gschnaas, das ist mir geblieben,
ja,
dieser Gschnaas.
Gschnaas war eine Idee von mir, dass aus dem, auch um den PR-Begriff Public Relations hat es geheißen Prahl- und Protz-Gschnaas, also zweimal PR und jeder, der kam, musste verkleidet sein, was mit PR anfängt. Also ich war einmal als Prolet, glaube ich, und einmal als Prälat. Und die Renate war, ich glaube, als Prostituierte oder irgend solche Sachen. Also es war ganz lustig. Und da Günther Nenning ist gekommen mit dem Hirschgeweih. Damals war ja der Kampf um die Au. Ne? Da ist er mit Hirschgeweih gekommen. Und waren viele Leute. Ist wirklich ein Erfolg. Ja. Vielleicht lustig ist auch noch, ich weiß nicht, ob es am ersten PR-Tag war oder später. Ich wollte immer ungewöhnliche Dinge. Ich wollte nicht das Übliche. Und dann haben wir uns überlegt zur Begrüßung, nicht, dass ich da rede und begrüße, sondern ich bin mit einem Freund, damals hat es noch so Videokameras gegeben, sind wir auf den Graben gegangen und haben die Leute gefragt, so wie heute da, wie heißt der Mikroman oder wie im Ding, haben die Leute gefragt, was verstehen Sie unter Public Relations? Das haben wir, wurde dann geschnitten und vorgespielt als Begrüßung am PR-Tag. Da waren immer sehr viele Leute, ein paar hundert Leute. Und die haben sich zerkugelt. Das war natürlich unheimlich lustig, was die Leute gesagt haben.
Was haben die da so gesagt?
Ich weiß nicht mehr, aber absurde Sachen. Es war ja auch so, dass unter PR, darunter leidet ja der Begriff heute auch noch, aber nicht mehr so wie damals, viele Schleichwerbung verstanden haben. Ne? Und das war ja so, dass in den Printmedien waren ja die bezahlten Textartikel mit PR oder Public Relations gekennzeichnet. Ich konnte dann mitwirken im Parlament an dem Mediengesetz, das jetzt den Paragraph 26 geschaffen hat, wo das nicht mehr möglich ist. Aber in der Arbeiterzeitung, die es heute nicht mehr gibt, war damals alles mit PR gekennzeichnet. Und das war mir zu blöd. Und ich habe den Herrn Bundeskanzler angerufen, das war der Kreisky damals, und habe gesagt, Herr Bundeskanzler, in Ihrer Zeitung hält sich nicht an das Gesetz. Sagt er, wie gibt's das? Sag ich, ja, schauen Sie noch. Innerhalb ein paar Tagen war das eliminiert. Und die haben dann nicht die ganze Werbeseite mit Werbung oder bezahlte Einschaltung gekennzeichnet, sondern jeden einzelnen Artikel. Das ist ja nicht, gar nicht notwendig. Ja. Er hat dort am Tisch gehaut, offenbar. Also, das ist auch, ich habe sicher Hunderte, wenn nicht Tausende, damals musste man ja noch Briefe, konnte man keine E-Mail schreiben, Briefe an, vor allem an Redaktionen, an Journalisten geschrieben, mit der Aufklärung, was man unter PR versteht und dass sie das nicht für Schleichwerbekennzeichnung verwenden sollen. Tausende Briefe habe ich, jeden Tag.
Sehr gut, na wichtig, wichtige Arbeit.
Naja.
Jetzt hast du ja schon ein bisschen erzählt von vielen Persönlichkeiten, mit denen du zusammengearbeitet hast, das Netzwerk. Also wir wissen ja auch, der PRVA lebt einerseits von unseren Mitgliedern, aber auch von dem Netzwerk. Gibt's Begegnungen oder Persönlichkeiten, die dich ganz besonders beeindruckt haben?
Naja, es war sicher der Herr Oeckel, den ich schon genannt habe. Den Bernes habe ich ja persönlich nie gesehen. Es waren die einschlägigen Politiker, mit denen ich zu tun hatte. Es war der Herr Haschek, mit dem ich den Wissenschaftlichen Senat gegründet habe. Der war der erste Präsident im Wissenschaftlichen Senat. Danach der Herr Wahler, der Generaldirektor oder Präsident in der Nationalbank. Dann der Hans Haider, der war in der Verbundgesellschaft der Chef. Wir hatten auch im Senat, ich habe auch den Dr. Androsch gewonnen als Mitglied im Wissenschaftlichen Senat. Das war, ich glaube, das habe ich, glaube ich, noch nie erzählt oder fast noch
jetzt
nie erzählt.
Ich sehe ein Schmunzeln.
Naja, mir fällt manchmal was ein und ich war bei ihm und habe gesagt, werden Sie Mitglied im Senat, kostet so und so viel. naja, bin auch Tennis spielen mit ihm gegangen und so. Und dann ist das passiert und nach ein paar Wochen habe ich aus dem Büro einen Anruf gekriegt und die Sekretärin, glaube ich, war, sagt, entschuldigen Sie, der Herr Generaldirektor, war in der CA Generaldirektor damals, ne? Ich wurde ja bei euch Senator, aber die Urkunde, die das bescheinigt, ist noch nicht eingetroffen. Das wollte er haben. Mhm. Und das war ja auch die Überlegung, wie kriege ich zahlende Senatoren, und in Österreich ist halt ein Titel ein Titel. Mhm. Und der Titel Senator, da habe ich mich damals erkundigt, ist ja nicht geschützt.
Und
das sollte man auch
geschickt?
Heute noch stärker verwenden.
Ja, aber ja. Hat er dann eine Urkunde bekommen?
Natürlich, das hat ja jeder gekriegt, auch heute kriegt das noch einer, wenn er Senator wird, ne? Aber
das
ist ihm zu langsam gegangen.
Werbeentschaltung für den Senat. Wer eine Urkunde haben möchte, die er sich hinhängen kann, gerne.
Naja, im Senat wird ja jetzt viel diskutiert, wie man Senatoren kriegt. Aber du weißt, wie schwer es ist, Förderer auch im Verband zu kriegen. Es war damals leichter, weil damals haben die leitenden Leute gesagt, du, ich bin Präsident in dem Verein, wirst du Mitglied und umgekehrt. Und so. Heute sind die Regeln ein bisschen strenger. Ne?
Was auch gut ist.
Ja, mit Ausgaben für Mitgliedschaften und Ähnliches. Ne? Obwohl, das ist sicher nichts Böses, in einem wissenschaftlichen Senat Mitglied zu sein, aber trotzdem, ne? Ist sicher schwieriger heute.
Jetzt haben wir schon recht viele Meilensteine auch diskutiert, oder hast du viele Meilensteine des PFA schon erwähnt, also mit die Schaffung des wissenschaftlichen Senats definitiv auch einer, die Mitgliederzahlen, die sich auch wirklich sehr, sehr gut entwickelt haben, auch heute sind wir ganz stolz, dass sie sich gut entwickeln. Gibt es einen Moment, wo du sagst, das ist ein richtig massiver Meilenstein für den Verband gewesen, wo du sagst, so jetzt haben wir es geschafft?
Na, das war vom Anfang an klar, dass das Zukunft hat. Das war eine Art Goldgräberstimmung damals. Wir haben uns einfach geöffnet und erklärt, worum es geht. Und dann hat's begonnen mit der Gründung von PR-Agenturen. Ich habe dann auf den Fachhochschulen PR-Lehrgänge, in den berufsbildenden Ausbildungen, auf den Universitäten, zum Beispiel der Dr. Siegnitzer, der in Salzburg PR implementiert hat an der Uni, war einer der ersten Teilnehmer im Schloss Herrnstein beim PR-Seminar von mir. Also die Leute sind alle aufgewacht und haben gesagt, Werbung und Marketing ist gut und wichtig, aber eigentlich braucht man was anderes. Wir brauchen das Fundament der Meinungsbildung, der Vertrauensbildung, der Verständnisbildung. Das ist fast wichtiger wie das Verkaufen, ne? Auf dem basiert ja alles. Mhm. Und heute ist es aktueller wie damals.
Ja.
In der Politik, im Sport, in der Kultur und natürlich in der Wirtschaft. Wir haben ja jetzt auch einen Professor an der Wirtschaftsuni. Das war ein Ziel von mir, seit Jahrzehnten dort jemanden zu kriegen. Das war ganz schwierig, weil bis heute sind eine Menge Marketing-Professuren dort. Und die waren nicht begeistert, wenn ich gekommen bin und gesagt, machen wir PR-Problem, das brauchen wir nicht. Wir sind eh Marketing. Ja. Also, da hat sich schon viel geändert und auch international. Und dann haben natürlich, heute hat jede Firma ab Mittelbetrieb zumindest eine PR-Abteilung, PR-Leitung, sei es, dass sie direkt so heißt oder dass sie in einer Kommunikationsabteilung ein wesentlicher oder der wesentliche Teil ist, Agenturen ohne Ende. Also die Branche hat sich enorm erweitert. Mhm. Und wir haben in Österreich sicher viele tausend, die sich auch PR-Fachleute nennen, nicht anders. Und da könnte ja der Verband noch viele gewinnen von diesen Leuten. Da brauche ich gar nicht an Werbeleute denken, die man vielleicht auch attrahieren will, aber oder an Influencer oder was immer, sondern echte PR. In jeder Branche sind hunderte PR-Fachleute. Da braucht man nur mal die Verzeichnisse der Kammer oder was anschauen, wie dieses Feld heute besetzt ist. Und in der Ausbildung ist sowieso schon fast vielleicht, ich sage nicht zu viel, aber schon sehr viel an PR-Ausbildungen.
Jetzt, wenn man ein bisschen von der Branche weggehen und wieder mal nur auf den Verband schauen. Was ist in deinen Augen gleich geblieben beim Verband und bei der Art und Weise, wie wir im Verband miteinander agieren? Und was hat sich in deinen Augen am meisten verändert seit deiner Zeit?
Naja, also verändert hat sich, das sage ich jetzt ein bisschen kritisch, dass nicht mehr so viel in der Öffentlichkeit Präsenz ist wie in früheren Jahren. Ich rede gar nicht von meiner Zeit, auch danach. Es waren ja nach mir noch 5 oder 6 oder 7 andere Präsidenten. Das würde ich auch anregen, dass man da eine Lösung findet.
Da weißt du zum Glück, dass auch das mir ein sehr großes Anliegen ist.
Das ist ganz wichtig. Ja. Das ist aber schwer zu organisieren. Ich weiß, wie schwer das ist, dass eine Person als Sprecher, Sprecherin, das Platzet hat, ohne Kontrolle durch den anderen Vorstand die Meinung zu sagen zu einem Fachthema und das schnell, ganz schnell gehen muss. Das ist heute für die jungen Menschen wie dich schwieriger, weil ihr habt einen Job, der voll beansprucht. Das war damals auch, aber ich habe mir halt die Freiheit genommen. Ich habe jeden Tag in der Früh am Tisch gehabt, die Zeitungen und Ding und ein Thema und ich war Journalist, ich kann in 10 Minuten eine Presseaussendung schreiben. Ich war bei der Presse, der Dr. Schulmeister, der Legende Erbe, hat mich oft angerufen und gesagt, Bogner, eine Glosse, 25 Zeilen. Sag ich, wann, Herr Doktor? In 5 Minuten. Sag ich, geht mal. Ja, der Ausschluss. So war das, ja. Und ja, im Übrigen war ich ja auch beruflich in sehr kommunikationsaktiv. Also ich war ja im Haus Schöller Kommunikationsverantwortlicher und dann im Kuratorium für Verkehrssicherheit als Chef. Ist ja eine Non-Profit-Organisation, die gegen viele Feinde ankehrt. Da könnte ich lustige Geschichten erzählen.
Ich glaube, da machen wir mal einen eigenen.
Nein, ist ein anderes Thema.
Aber was ist gleich geblieben im Verband?
Naja, ich glaube, die Ziele der Berufsvertretung, der Förderung der Wissenschaft, der Ausbildung, was vielleicht noch intensiviert werden könnte, ist die Breite. Ich meine, die sich draufsetzen auf jene Bereiche, die Bereiche der PR sind, das auch nicht so Ding ist. Also ich habe ja genannt, Litigation Public Relations, PR. Oder Public Affairs. Das sind Teilbereiche der PR, die man stärker besetzen sollte, weil sich ja sonst andere Rechtsanwälte, wer immer sagt, wir sind dafür zuständig. Ja. Also und da gibt es 6, 7, 8 Teilbereiche, die man pflegen könnte. Was ist gleich geblieben? Ich würde sagen, das Wesentliche ist eigentlich ich nenne es die gelebte Demokratie der Kommunikation, ja, die Verantwortung für die Gesellschaft. Ich meine, das klingt jetzt hochtrabend, aber de facto geht's wirklich darum, dass Kommunikation, ich rede gar nicht von Kommunikation, weil das machen alle und jeder, das ist gar nicht der richtige Begriff. Unser Begriff ist Kommunikationsmanagement. Wir managen ja wir tun ja nicht kommunizieren irgendwie, sondern wir machen es ja gezielt, bewusst, gesteuert, hoffentlich ethisch richtig. Und das ist eigentlich der Kern und die Basis dieser Profession oder dieser Branche, das auch noch weiter zu vermitteln. Das sind wir ja noch nicht durch. Da ist schon viel besser geworden. Aber du weißt, der PR-Begriff ist von manchen noch immer, wird missbraucht. Nur ich sage immer, das darf uns nicht stören, sonst müssten auch die Marketingleute sagen, unser Image, die sagen, die Marketing-Fuzis und ich weiß nicht was, wir benennen Marketing um, wäre ein Blödsinn. Oder die Politiker müssten sagen, die Leute sagen, Politiker sind lauter Gauner, da muss ich nur dran arbeiten, das richtig zu stellen und zu kommunizieren, dass das eben nicht so ist, aber nicht die Profession selber in Frage zu stellen.
Aber das ist ja schön, dass es so ist, weil sonst wird sich ja unsere Verbandsarbeit nicht mehr so.
Es ist in jedem Beruf, egal ob Architekten oder Ärzte, immer gibt es Leute, die sagen, das ist nicht okay. Ja.
Gibt es da, jetzt glaube ich, müssen wir nämlich langsam auch schon zum Abschluss kommen, obwohl, wie gesagt, wir machen vielleicht noch eine Sonderfolge, wo du nochmal aus dem Nähkästchen plauderst aus deiner anderen Zeit. Gibt es einen Ratschlag, den du unseren Mitgliedern gerne mitgeben möchtest?
Naja, ein guter Erfolg, nehmen wir an, in einem Unternehmen, in der Gesamtkommunikation wird nur dann sein, wenn ich jeden Bereich richtig einsetze, wenn ich Marketing und Werbung mit den richtigen Instrumenten richtig verwende und wenn ich PR mit den richtigen Instrumenten ethisch richtig verwende und wenn dann das Synergien ergibt und vernetzt wird, natürlich. Vernetzte, integrierte Kommunikation habe ich schon in den 80er Jahren behandelt und ist mir halt noch ein Anliegen. Und da würde ich gern mit Mitgliedern zum Beispiel drüber diskutieren, über dieses Thema. Was ist heute aktuell in der integrierten Kommunikation? Wie geht das? Mitglieder, ja, einfach erstens widerstandsfähig zu sein gegen Wünsche von Kunden oder Chefs, die Unmögliches verlangen und zum Teil auch Unseriöses verlangen. Das ist einmal ein ganz wichtiger Punkt, zu sagen, das mache ich nicht. Mhm. Herr Generaldirektor, wenn wir das machen, schadet unserer Firma. Das habe ich oft gemacht. Das habe ich mich getraut. Zu sagen, Herr Generaldirektor, wir haben ja, wie ich bei Schöller war, auch Fremdkunden betreut. Das geht so nicht. Sie schneiden sich ins eigene Fleisch, wenn wir das so machen. Ja? Also dieses Selbstbewusstsein zu haben, dass Public Relations eine ganz wesentliche Profession sind und Dinge kann, die andere Disziplinen nicht können. Ja.
Also das ist, finde ich, ein sehr schöner Ratschlag. Ja, vielleicht jetzt wirklich zum Abschluss eine PR-Weisheit, die dich dein Leben lang begleitet hat.
Engagement, Überzeugung, durchsetzungskräftig zu sein, widerstandsfähig zu sein und die Grundsätze, Langfristigkeit, ethisches Vorgehen, Orientierung an gesellschaftlichen Erfordernissen, Anliegen, die hochhalten.
Das sind wunderschöne Abschlussworte, lieber Franz. Man spürt deine Leidenschaft für diese Branche, auch für diesen Verband. Und ich hoffe, man spürt das auch über diesen Podcast. Es war wirklich ganz, ganz toll, dass du heute hier bei uns warst. Danke für das Gespräch. Ich freue mich auf viele weitere.
Dankeschön.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.